Ich möchte über diesem Gottesdienst ein anderes Wort stellen, als wir in der Konfirmation hatten. Und da möchte ich anknüpfen auch bei dem Anlass. Heute sind ja viele Menschen erfüllt von dem Muttertag. Es ist bei uns von Kind auf eingebläut worden, dass Christen keinen Muttertag halten, denn da ist sicher eine richtige Erkenntnis dabei. In unserer Zeit, wo das vierte Gebot so weit aufgelöst wurde, dass die Ehre den Eltern und den Alten gegenüber nicht mehr viel gilt, kann das ja ein billiges Alibi sein, dass man der Mutter mal das Frühstück ans Bett bringt, wo sie es viel ungemütlicher essen kann, als wenn sie es am Tisch essen dürfte. Uns geht es nicht um das, und wir wollen den Anlass benutzen, dass viele Menschen heute in unserem Volk auch einmal der Mütter gedenken, und da sagen wir, da haben wir Christen allerdings etwas beizusteuern. In der Bibel wird viel von Müttern gesprochen. Und ich will heute von einer gläubigen Mutter etwas lesen. Es soll aber niemand in unserer Mitte deshalb so bedrücken, dass er meine, es liege nun an der Mutter so viel, dass sie mehr wäre als der, der allein oder kinderlos durchs Leben geht. Das meint die Bibel nie. Sonst geht heute nur darum, dass auch die Mütter wissen, dass sie nicht weniger wert sind als eine berufstätige Frau. Haben Sie gehört? Dass sie nicht weniger wert ist als eine berufstätige Frau. Auch was nach außen klein scheint, was tue ich dort, kann eine ganz enorm wichtige Glaubensaufgabe des Reiches Gottes sein. 2. Mose 2, Vers 1 bis 10 von Jochebed, der Mutter Moses. Was eine Mutter vermag, möchte ich diesen Abschnitt überschreiben. 2. Mose 2, Vers 1 bis 10, Seite 69 am Anfang unserer Bibel. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her, und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, gehe hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Herr, segne du dieses Wort jetzt an uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wie furchtbar es in unserer Welt zugeht, das weiß man erst, wenn man in der Bibel liest. Ich meine immer wieder die ganzen Sensationsberichte unserer Illustrierten und der Fernsehreportagen gehen ja den Problemen noch gar nicht richtig auf den Grund. Und darum ist auch die Aufarbeitung unserer deutschen Geschichte so wenig tiefsinnig. Da kann man ja Worte hören, es gibt nicht das Böse, es gibt nur böse Menschen. Wer nicht aus dem Wort Gottes weiß, wie in dieser Welt gottwidrige Mächte zerstören, der ist naiv und mit seiner ganzen Blitzgescheitheit durchstrohdumm, weil er so unbekümmert in diese Welt hineingeht und gar nicht weiß, was auf ihn zukommt. Dieser Pharao hat dieses Volk Israel in der Knechtschaft gehalten. Und die Juden haben durch Jahrhunderte hinweg sich da wiedergefunden, auch mit den unvorstellbaren Leiden, die ihnen von unseren Vorvätern zugefügt wurden. Sie hatten nirgendwo eine Bleibe. Und wenn einer irgendwo durch seinen Fleiß so etwas kam, dann hat sie ihm die nächste Generation wieder weggenommen und ihn aus der Stadt getrieben, wenn er überhaupt sein Leben retten konnte. Wir sind heimatlose Fremdlinge in Ägypten. Bis heute lesen die Juden diese Abschnitte mit einer ganz besonderen inneren Bewegung. Mit Tränen in den Augen derer, die nicht mehr wiederkamen. In dieser leidvollen Geschichte, dass das weiterging von Ägypten an bis heute. Wir sollten gar nicht so klagen. Wir sind heute in einer Zeit, wo uns Gott viel Gutes schenkt, unverdient Gutes, Freiheit. Wir werden doch die Jahre noch erleben, wo wir uns zurücksehnen in diese Freiheit, die nie ein deutsches Volk je in dieser Größe genossen hat. In diesem Wohlstand, in diesem Reichtum, in dieser großen, üppigen Weise von Gerechtigkeit. Was gibt es doch in der Welt für Leiden? Warum wird das so ungleich verteilt? Wir haben so gut und andere haben das so schwer. Und nun wollen wir immer anklagen und sagen, lieber Gott, warum lässt du denn so Schweres in dieser Welt geschehen? Kümmerst du dich nicht darum? Doch, Gott kümmert sich darum. Äußerlich wütet dieser Pharao, er hat eine ganz grausame Methode der Geburtenkontrolle beschlossen. Alle Buben, die geboren wurden, müssen sofort bei der Geburt umgebracht werden. Die Frauen kann man noch in den Harems verheizen, aber die Männer müssen umgebracht werden. Das jüdische Volk soll ausgerottet werden. Furchtbar! Das sind doch keine Träume, das sind Dinge, die geschehen in der Welt. Und wie handelt Gott in diesem unvorstellbaren Leid? Gott kann diese Welt noch nicht zerschlagen, er kann noch nicht Gericht halten über aller Ungerechtigkeit und allem Bösen. Der Zorn Gottes ist noch aufgehalten, er handelt jetzt durch glaubende Menschen. Ich wollte, dass Sie heute ahnen, was das ist, wenn ein Mensch des Glaubens sich stellt gegen einen Strom von Unrecht und Leid. Gott bleibt doch nicht untätig, er ringt doch um uns. Und wenn in unseren Tagen immer wieder gesagt wird, er macht doch etwas, macht doch etwas. Glaube ist der größte Protest gegen alles Leid und gegen alle Ungerechtigkeit der Welt. Mein erster Punkt, der Kampf einer gläubigen Mutter. Was kann denn diese Jochebed, diese Mutter Moses machen? Sie ist ja wehrlos. Heute sind die Christen fasziniert von den Mitteln der Welt und es ist eine lange Diskussion, ob Christen nicht die Methoden der Welt gutheißen dürfe, ob man nicht in gewissen Konfliktsituationen auch die Waffen dieser Welt benutzen müsse, ob nicht auch die Befreiungsbewegungen in bestimmten Engpässen vielleicht doch nur mit Waffen sein könnten. Wir wollen das nach beiden Seiten hinsehen, wo wir die Waffen als Heil ansehen. Das ist nie der Weg der Bibel. Wir wollen nur nachdenken. Da ist kein Heil drin. Muss denn die Jochebed nicht zum bewaffneten Aufstand rufen? Muss sie nicht Kampagnen machen, die Leute auf die Straße zusammenführen, dass sie dort ihren Protest hinausrufen, dass sie demonstrieren, einen Guerillakrieg gegen die Ägypter beginnen? Christen waren immer unterlegen, wenn sie sich der Methoden der Welt bedienten. Immer. Wenn wir zu den Mitteln der Welt greifen, sind wir ganz schwach und wehrlos. Ich wollte das Ihnen jetzt ausführlich einmal darstellen, wir bräuchten Zeit dafür, nachher kommen die Kinder. Beim Hugenottenaufstand, als die Evangelischen wehrlos starben und ihre Knochen gebrochen wurden, als sie auf dem Scheiterhaufen lagen und ihre Lieder sangen. Da hat man die Zungen rausgerissen und hat sie so elend umkommen lassen. Da waren sie stark. Doch als sie im Hugenottenaufstand schließlich die Waffen nahmen, waren sie schwach. Sagen Sie nicht immer, es sei gar nichts, allein im Glauben zu ringen. Ich will Ihnen heute zeigen, es gibt nichts Größeres, als allein auf Gott zu bauen. Es ist das Größte, das man tun kann. Uns haben uns manche erzählt im Dritten Reich, wenn da manche meinen, da sei die Faust ein Mittel gewesen. Nee. Das Wort, das gepredigte Wort, war noch das Größte. Da drüben in den Kirchen, in der Johanneskirche, hat es mein Vater erzählt, wo sie sonntags mit den Kirchengemeinderäten die Sicherung der Kanzel übernehmen mussten, damit man noch ungestört den Gottesdienst abhalten konnte. Da war die Macht viel größer da. Als man am Silberbuckel die Lieder sang für den inhaftierten Bischof Wurm. Sie bedient sich nicht der Mittel der Welt. Und sie beschränkt sich nicht auf einen Papierprotest. Das, was in unseren Augen ja sofort ins Fernsehen kommt, wenn 30 Leute irgendwo eine Demonstration machen, können Sie gewiss sein, wenn Sie ein Plakat entrollen, irgendeinem Parlament, dann sind Sie die Könige, die in den Nachrichten erscheinen. Aber es bleibt ein papierener Protest, der doch gar nichts bewegt. Das steht auf den Schlagzeilen der Welt, aber verändert doch die Welt nicht. Lassen Sie sich doch nicht irritieren mit dem, was heute groß erscheint. Und sie gibt sich auch nicht einfach geschlagen. Man sagt ja so gern, du musst dich damit abfinden. Das klingt auch ganz fromm. Man muss sich doch damit abfinden. Nun ist das einmal so. Nein, eine Jochebed, eine Frau des Glaubens, eine Mutter, kann sich nicht damit abfinden, dass ihr Kind, das sie gebiert, stirbt. Da steht das Nein Gottes dagegen, der ein Gott des Lebens ist. Keine weltlichen Mittel zur Verteidigung, kein Papierprotest und doch das klare Nein, sie will sich nicht damit abfinden. Passen Sie bitte auf, das klingt so fromm in unseren Tagen, wenn man sagt, ja in unserer Zeit kann man eben nicht anders. Haben nicht manche Mütter sich verunsichern lassen, sowieso, weil die Väter noch schneller umkippen als die Mütter und sagen, in unserer Zeit kann man nicht mehr so streng sein, da kann man nicht mehr von den Kindern das verlangen und jenes. Doch. Haben Sie deshalb mit der Hausandacht kapituliert? Haben Sie deshalb den gemeinsamen Kirchgang preisgegeben, weil Sie gehofft haben, es käme dann doch von hinten wunderbarerweise? Es kommt nicht. Ohne Kampf können Sie nicht bestehen. Das geht nicht. Und die Jochebed findet sich nicht damit ab. Und sie sagt auch nicht, in unserer Zeit muss man sich eben anpassen. Wir können uns nicht an eine gottlose Zeit anpassen, welches Jahrhundert das auch sein mag. Und welche Gesetze und Parolen dort auch umgehen. Das, was dieser Pharao ausgibt, das kann nie das Ja eines Glaubens finden. Und es interessiert dann den Glauben gar nie, komme ich durch oder komme ich nicht durch. Das ist ja so ein Trick, durch den man so schnell fällt und umkippt, dass uns einer vorrechnet und sagt, du kannst aber das nicht durchhalten. Das, was uns Gott aufgetragen hat, kann man nie durchhalten. Das steht unserer Zeit so schroff entgegen, auch in unseren Tagen. Wenn eine Mutter ihre Kinder erzieht und in die Herzen ihrer Kinder Gottesfurcht pflanzen will und die Gebote Gottes lehrt, wird sie ihre Kinder zur Außenseiter machen und die Kinder werden weinend aus der Schule kommen und sagen, was man uns sagt in der Schule, wenn wir da nicht mitmachen und da uns wehren. Wenn wir an diesen Praktiken der Klassen Widerspruch erheben und sagen, für uns gibt es heilige Dinge des Lebens, die wir nicht zertreten lassen, dann wissen Sie, wie heute ein Kampf da ist, der auch eine Mutter zerbricht. Und da kann sie nicht nachgeben. Im Hebräerbrief steht, es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird. Es gibt eine so wunderbare Sturheit des Glaubens. Und lassen Sie die anderen spotten und sagen, das sei eben ein Stück fundamentalistisch. Da wollen wir ganz fundamental sein. Aber ganz stur, unverrückt dabei. kein einziges Schrittchen weg von den heiligen Ordnungen Gottes. So wollen wir unsere Familien gründen. Wir wollen es den jungen Leuten sagen, dass das auch so ist. Dass wir sogar die leibliche Liebe so hoch einschätzen, dass wir sie schützen mit den Ordnungen der Ehe. Kein Tag früher. Dass wir alles heilig halten und groß nehmen, was uns Gott an Gaben schenkt. Auch das Leben eines Kindes, das geboren wird, das kann für uns nicht verrechnet werden in Milliarden Menschen, die irgendwo sind. Ich habe vor ein paar Tagen die Anstaltsstätten besucht und war ergriffen, was dort die Pfleger tun. Selbst mit Kindern und erwachsenen Menschen, die nicht einmal aufsitzen können und die nicht mal einen Löffel mit ihrer Faust packen können. In der Ehrfurcht vor dem Leben, das Gott in unsere Welt gegeben hat. Und es hat in diesen Tagen ein Landtagsabgeordneter, der Landtagsabgeordnete Decker von Böblingen noch einmal ganz scharf gesagt: Ihr Christen braucht nicht zu protestieren gegenüber uns Abgeordneten, dass wir den Paragraphen 218 noch besser schützen sollten. Wo ist das Wort der Christen in der Öffentlichkeit bei den Dingen, die im Vorfeld heute unsere Familien zerstören und dahin führen, dass wir diese notvollen Zustände haben? Hätten die Christen ein klares Wort, unbeugsam und fest, dann wäre es uns Politikern leicht, auch das ungeborene Leben zu schützen. Er hat ja recht. Und diese Haltung, die diese Jochebed hier lebt, einfach Protest, aber nicht mit Worten, nicht mit großem Gerede, sondern mit Gehorsam. Das ist ja eine Haltung, die wir bei vielem sehen. Sie gebiert ihr Kind und die ganzen jüdischen Mütter haben so getan, eben ohne Hebamme. Denn die Hebammen waren verpflichtet, das immer zu melden, wenn ein Knäblein geboren war. Und dann haben sie es eben in der Stille getan, den Kampf aufgenommen und dieses Kindlein erzogen. Ich will es durchhalten, auch wenn ich es nicht darf. Ich will nicht einwilligen in diese gottlose Zeit. Ich will Gott treu sein bis zum Letzten. Ich könnte viele Beispiele erzählen von einem Daniel, der es an einer ganz nebensächlichen Sache gemacht hat, an den Speisegeboten des Königs in Persien. Ich will nicht mitmachen. Behalten Sie doch diese Sturheit, weil anders Sie Gott nie segnen kann, und erzählen Sie das Ihren Kindern immer wieder. An allen anderen Punkten können wir unseren Kindern so konziliant und so geduldig und so tolerant begegnen. Da können wir auf dem Boden mit ihnen rumrugeln und Witze machen. Aber an der Stelle, wo es um die Ordnungen Gottes geht, da wollen wir treu und stur sein. Wir wollen vor Kindern offen unsere Schwächen erzählen. Wir wollen gar keinen Heiligenschein um uns herum haben. Aber wollen ihnen sagen, warum wir da treu bleiben, stur dabei. Ich denke an den Friedrich von Bodelschwing als Pfarrer in Delwig, eine ganz andere Geschichte, der in wenigen Wochen alle seine vier Kinder verliert. Und der draußen auf dem Friedhof sitzt und sich eine Bank zimmert. Und er will nachdenken, was sagt mir denn Gott? Das sind ja Stunden, wo Mütter verzagen und sagen, und Väter und sagen, hat Gott sich nicht vor mir verborgen? Und das war in diesen Monaten nach dem Tod der Kinder, wo die Anfrage kam, ob er nicht hinübergeht nach Bielefeld und dieses kleine Heim übernimmt, wo ein paar Epileptische waren. Und dann sagte er, ja, diese Welt ist so grausam, diese Welt ist so dunkel, diese Welt ist so unheimlich, er hat es am eigenen Leib erfahren. Da muss man mit allen Zeichen die Liebe Gottes predigen. Ich will hingehen und diese Kranken die Liebe Gottes spüren lassen, weil sie es ja sonst nie fühlen können. Das ist Glaubenshaltung. Nicht stehen bleiben am eigenen Leid, sondern ich will Ihnen etwas von der Liebe Gottes, die im Kreuz Jesu offenbart ist, in der Liebe seines Sohnes, der Welt kundmachen, dass es jeder spüren muss. Und ich will mich nicht anpassen an die Traurigkeit und die Ordnungen dieser Welt. Jetzt das Zweite. Sie legt es in Gottes Hand. Diese Jochebed hat einen Kampf gefochten. Da wollte man jetzt aufhören und sagen, sieh, das sind die Glaubenden, was die für tolle Sachen machen. Wir suchen ja immer nach Geschichten. Wenn wir mit Ungläubigen sprechen, dann wollten wir ihnen erzählen, was die Christen doch für tolle Kerle sind. Dass man neidvoll erblassen muss und dass das doch den einen oder anderen, der so kühn Gott lästert, in die Knie zwingt. Aber das können wir nicht. Die Geschichten des Glaubens sind immer Geschichten der Niederlage. Die Jochebed fängt das an mit dem Kind und nach ein paar Monaten kann sie es nicht mehr durchziehen. Das Kind schreit. Und wie schreit ein Kind? Und die Mutter sitzt vor diesem Bettlein und sagt, sei doch still, und sie stürmt den Himmel. Lieber Gott, lass das Kind doch nicht schreien, das hören die doch auf der Straße. Und das Kind schreit weiter. Und Gott erhört scheinbar diese Gebete nicht. Darum reden wir in unseren Gottesdiensten so viel von den Niederlagen der Glaubenden. Weil wir keine Halleluja-Geschichten hier erzählen, weil die nämlich gar nicht stimmen. Wo Gott gehandelt hat, war es immer so, dass die Glaubenden mit all ihrem Glaubensmut in eine Sackgasse geraten sind, wo es keinen Schritt mehr weiterging. Sie waren am Nullpunkt gestanden und wussten nicht mehr weiter. Tränen in den Augen, verzweifelt. Und da kann es manchmal zur Kurzschlussreaktion kommen, zur Trotzreaktion des Unglaubens, dass es sichtbar wird, dass wir Gott gar nicht lieber haben über alle Dinge. Wir sagen, dann lasse ich doch gleich fahren und hätte ich doch gar nicht den Weg einmal begonnen. Vielleicht höhnt uns der Teufel noch und sagt, sieh, was du hier begonnen hast, das war nicht von Gott, sonst lässt er dich nicht sitzen. Doch Gott lässt seine Leute sitzen. Und sie sind in sehr guter Gesellschaft. Es ist nicht so, dass die Kinder frommer Familien aufwachsen, wie die Orgel pfeifen und alle miteinander schön vierstimmig die Choräle singen. Glaubende gehen durch viel, viel Nöte durch. Auch da, wo Eltern alles bis zum Letzten gegeben haben. Wissen Sie noch, wie der Elia in der Wüste lag? Hat alles erfüllt, hat alles gekämpft, mutig bis zum Letzten. War er vor den Ahab und die gottlose Isabel hingestanden und dann hat er gesagt, Herr, nimm mich weg. Ich bin der größte Versager. Ich mache kein Stück mehr weiter. Nimm mich heraus. Die großen Glaubenshelden, ein David, gescheitert. Und Jesus in Gethsemane, ohne Halleluja-Ruf, auf den Knien liegend, Schweiß auf der Stirn. Davon wissen Glaubende, ein Lied zu singen, das große, bittere Lied. Ich habe Geschäftsleute erlebt, die haben gesagt, ich will nicht mehr diese dunklen Machenschaften mitmachen. Und dann haben sie eine Firma gegründet und gesagt, jetzt soll nur noch auch die Achtung vor meinen Arbeitnehmern vorne anstehen. Und dann kamen sie in Wirtschaftskrisen. Einen Tag und die nächste Hiobsbotschaft kam und das dritte Problem kam auf sie zu. Glaubenswege sind nie leicht zu gehen. Glaubenswege sind so schwere Wege, wo keine äußere Stütze am Ende mehr bleibt. Das Einzige, wo sie haben, ist nur noch, dass sie auf den Herrn harren. Mit diesem ganz konzentrierten Blick warten. Was kann der Herr jetzt noch tun? Die Frau hat ja eigentlich einen Bankrott erlebt mit ihrem Plan. Und das muss sie eingestehen. Und das Kistlein, das sie da baut, es war ja fast sicher, dass es in die Hände der Häscher des Pharaos fallen muss. Und was die mit hebräischen Buben machen, das wusste man. Es war so aussichtslos. Sie kann gar nichts mehr tun. Was sie hier zusammenbastelt, ist ein Särglein. Hat noch keine Mutter von ihnen machen müssen. Selber das Särglein basteln für das eigene Kind und da hineinlegen auf den Nil. Das ist das Größte des Glaubens. In der entscheidenden Stille sagen, lieber Gott, jetzt machst du fertig. Das ist nicht mehr meine Sache, das ist deine Sache. Ich habe es gewagt, nicht wegen mir. Das Kind habe ich nicht geboren, weil es ich wollte. Sondern weil du das Leben gegeben hast. Sie dürfen alles heute so hinpacken. Ihre missratene Erziehung und die Kinder, um die sie sich sorgen. Und die anderen Nöte ihres Lebens und sagen, Herr, es ist ein Trümmerfeld, aber ich leg's einfach dir hin. Die größte Tat des Glaubens ist, dass man es gar nicht mehr selber machen muss, sondern am Ende aus der Hand gibt und sagt, ich bin am Ende. Sie sollen es heute wieder hören, dass sie es größer nie machen können, als so aus der Hand legen und sagen, da, lieber Herr. Dieser Augenblick, wo die Mutter sich die Tränen aus den Augen wischt, ist doch ein seliger Augenblick. Sie haben recht gehört. Wenn wir es im Glauben tun können. Haben ja auch Eltern schon getan, wo sie ein Kind beerdigen mussten. Aber doch nicht zur Bestattung, sondern in die Hände des ewigen Vaters, zur himmlischen Heimat. Aber doch nicht bloß auf Sterben bezogen. Ich bin davon überzeugt, dass uns Gott so oft in Wege führt, wo wir meinen, wir seien ganz am Ende und wissen nicht mehr weiter. Wo wir am Ende unserer Kraft sind, kann Gott anfangen zu handeln, auch in ihrem Leben. Machtvoll handeln. Und Gott hat es getan, auf einen Weg, den man vorher gar nicht abschätzen konnte. Dass das Mitleid dieser Tochter Pharaos gerührt wird, dass sie ein hebräisches Knäblein leben lässt. Bei Gott ist gar kein Ding unmöglich. Gott kann Unfassbares machen. So gewaltig und groß ist er's. Er tut dies wunderbar. Und dieses Kind wird errettet. Und jetzt will ich die Geschichte auch noch nicht abschließen. Es wäre mir noch zu viel Unnatürliches drin, zu viel Halleluja von wenig bewährter Lebenserfahrung. Ein dritter Teil muss jetzt doch noch folgen. Und die Not bleibt. Denn das, was sich löst, ist der Mutter keine Befreiung. Sie darf das Kindlein stillen, es waren noch einmal wunderbare Monate und Jahre. Aber dann muss sie es wieder abgeben. Wie wird ihr das schwer werden, ein Kind in diese Welt Ägyptens hineinzugeben, wo solche Gottlosigkeit herrscht? Die wird auch den Mose prägen, richtig. Er wurde später ein Mann, der sich der Mittel dieser Welt bediente. Er hat ja zu der Faust gegriffen und einen Ägypter totgeschlagen. Er hat ja nicht gewusst, welches Gottesrecht über seinem Leben steht. Manchmal wird uns das noch viel bitterer, wenn wir noch gar nicht sehen, wie Gottes Wege hinauslaufen auf ihr glückliches Ende hin. Wir können so weit gar nicht sehen. Es fordert viel Vertrauen in die Wege Gottes. Doch auch dort sind die Gebete einer Mutter nicht verloren. Die Tochter Pharao sagt, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Ach, nachher heißt es, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gezogen. Das sagt Gott. Gott macht da immer noch seine eigene Geschichte. Wie gut ist das, dass wir im letzten Ende noch die Statisten sind, obwohl auf diesen Glaubensprotest der Jochebed so viel ankam. Am Ende war es Gottes Sache, das allein zu Ende zu führen. So siegreich, so gewaltig. Was für einen Mose hat er sich geholt? Wie hat er den zur Erkenntnis Gottes geführt? Ich bin davon überzeugt, dass Gott auch bei Ihnen in Ihren Nöten seine Lebensgeschichte schreibt. Glauben ist ein Kampf. Glauben ist aber auch ein Ruhen. Nicken, zappeln. Wir, die wir glauben, gehen ein zur Ruhe, heißt in Hebräer 4. Oder ich übersetze so gern das andere Wort aus dem Psalm, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, ein bisschen anders. Und sogar nach dem hebräischen Urtext noch genauer. Kommandier die Wege deines Lebens ihm und ruhe im Vertrauen auf ihn. Dann lass ich seine Sache sein. Dann will ich nicht mehr zappeln und auch nicht mehr im geängsteten Herzen Sorgen tragen. Sondern dann will ich sagen, Herr, ich kann sowieso nicht mehr steuern, jetzt ist deine Sache. Größer werden nie Siege Gottes in unserer Welt errungen. Wer es billiger will, wer billiger protestiert heute in der Welt, der wird bald müde werden. Der wird bald erliegen und muss mit den Wölfen heulen. Durchhalten kann nur der, der über jedem Schritt seines Lebens sagen kann, dein Wille geschehe, wie du es auch zu Ende führst. Es werden Wege sein, wo ich nur danken und staunen kann über dich. Der Herr gedachte an seinen Bund, heißt es später. Das steht über uns, dass Gott Gedanken des Friedens und des Leides hat. Das ist kein Waborg-Spiel, wo man sagen kann, geht so aus oder anders aus. Gott geht den Weg des Friedens mit ihnen. Sie brauchen nur zu glauben. Wir dürfen das drüber schreiben und sagen, Herr, in deine Hand lege ich alles, weil ich am Ende bin. Was eine glaubende Mutter vermag, Ja, jetzt müssen Sie erst noch wissen, was Ihr Glaube vermag. Sie könnten noch ganz anders wirken, wenn Sie fest, stur, unbeweglich dabei bleiben am Wort des Herrn. Amen.